Zur Frage der Nation. Der Profil Politik Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zur Frage der Nation, dem Profil Politik Podcast. Aus der Fernsehküche ins EU-Parlament. Aber nicht nur die Fernsehköchin Sarah Wiener hat 2019 als Quereinsteigerin ins EU-Parlament gewechselt. Vor ihr haben das Ursula Stenzel, Hans-Peter Martin, der Kaiserenkel Karl Habsburg und viele weitere getan. Wir stellen uns diese Woche die Frage, warum das EU-Parlament für Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger so beliebt ist und warum auch viele daran scheitern. Mein Name ist Julian Kern und in unserem Podcast-Studio begrüße ich unsere stellvertretende Chefredakteurin und Innenpolitikchefin Eva Linsinger. Hallo Eva.
Hallo.
Und Gernot Bauer. Hallo Gernot.
Hallo.
Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger gibt es in der Politik ja immer wieder. Auffällig ist aber deren Dichte bei EU-Wahlen. Bei den Grünen wagt dieses Mal Lena Schilling den Sprung in die Spitzenpolitik. Warum setzen denn Parteien bei EU-Wahlen so gerne auf Quereinsteiger?
Das ist in Österreich in der Tat eine seltsame Tradition. Wir haben da schon alles Mögliche erlebt. Fernsehansager, Skitrainer, Skurrilos, sonstige Quereinsteiger. Und das hat wohl auch damit zu tun, dass die EU-Wahl für die heimischen Parteien als eine Wahl zweiter Klasse geht. Bei Nationalratswahlen tritt logischerweise immer der Parteichef oder die Parteichefin an. Bei den EU-Wahlen überlässt man das Terrain gern anderen. Auch um dieser Wahl, die in Österreich etwas unbeliebt ist, etwas mehr Glamour und Strahlkraft zu verleihen. Die Wahlbeteiligung ist sehr gering traditionell bei EU-Wahlen. Nur selten gelingt es, über die 50%-Marke zu hüpfen. Und drittes Argument, die EU ist in Österreich sehr unbeliebt. Als Großbritannien noch Teil in der EU war, hat sich Österreich immer wieder abgewechselt, wo denn die größten EU-Muffel sitzen. Seit Großbritannien die EU verlassen hat, ist die EU-Skepsis in Österreich am größten. Daher versucht man mit neuen, frischen Gesichtern der unbeliebten EU und auch der Mauerblümchenwahl EU-Wahl ein bisschen mehr Glamour zu verleihen und das scheitert halt auch oft.
Das Mauerblümchen-Dasein der EU ist ein gutes Stichwort. Es ist auch sehr schwierig für die Parteien in einem EU-Wahlkampf die eigene Klientel zu mobilisieren. Warum? Es gibt ja kaum wirklich europäische Themen, die die breite Masse an Wählerinnen und Wähler interessiert. Da geht es ganz um Partikularinteressen. Wir sehen ja das auch jetzt an der derzeit laufenden Kampagne. Da gibt es eine personelle Frage um die grüne Spitzenkandidatin Lena Schilling. Aber inhaltliche Themen werden ja kaum besprochen, weil sie einerseits sperrig sind und zum anderen auch die Leute gar nicht interessieren. Und da ist es natürlich möglich, für die Parlamentsparteien mit einem mehr oder weniger attraktiven Spitzenkandidaten, mit einer Spitzenkandidatin jetzt zu punkten. Wenn man denkt sich, okay, in der politischen Auseinandersetzung ist meistens sowieso der Auftritt wichtiger. Wir wissen, das heißt, 90% von der Wirkung hängt davon ab, wie man etwas sagt im Fernsehen zum Beispiel, und 10% zählt nur der Inhalt. Und wenn man dann einen attraktiven Spitzenkandidaten, eine Spitzenkandidatin hat, dann kann man als Partei möglicherweise mehr punkten. Und dann gibt es ja, glaube ich, noch ein negatives Argument. Ein Nationalratsabgeordneter, der dann ins Parlament wechselt als Quereinsteiger, der kann schon viele Dinge falsch machen. Das ist eine wirklich gesetzgebende Körperschaft. Allerdings ein EU-Parlamentarier kann am Ende des Tages, wenn er da mal gewählt wird, eigentlich nicht mehr viel verbocken aus nationalpolitischer Sicht. Insofern ist es besser, einen Amateur reinzuschicken, und es macht nicht so viel Schaden, einen Amateur reinzuschicken als einen Profi.
Parteien setzen dabei ja vor allem auf den Promi-Faktor dieser Kandidatinnen und Kandidaten. Tief verwurzelt sind diese Personen in ihren Fraktionen aber meist nicht. Ganz plump gefragt, wie viel bringt es denn einer Partei, auf politisch Unerfahrene zu setzen?
Durchaus etwas, weil man sich eben Strahlkraft davon erhofft und weil man sich auch da etwas mehr Aufmerksamkeit erhofft. Ich finde es ja nach wie vor sehr schade, dass die Themen so sehr im Hintergrund stehen. Wir alle wissen, dass ein absolutes Gros der Richtlinien, Gesetze auf EU-Ebene beschlossen wird. Also das würde sich etwas mehr Diskussion verdienen und nicht nur eben auf Personen zentriert. Und manche dieser Quereinsteiger schaffen es schon, danach gehörig Unfrieden in die eigene Fraktion zu bringen. Ich erinnere an Hans-Peter Martin, den die SPÖ damals geholt hat. Das war ein Bestsellerautor, das war ein Globalisierungskritiker. Von dem hat man sich erhofft, eine erstens Prominenz und zweitens auch quasi eine Unterfundierung der bisschen EU-Skepsis mit seinen Büchern etc. Da gab es dann schon am Wahlabend auf offener Bühne, daran haben sich der Gernot und ich gerade erinnert, einen offenen Streit zwischen Hans-Peter Martin und Hannes Swoboda, wer denn den Fraktionsvorsitz, die Delegationsleitung übernimmt. Und danach hat Hans-Peter Martin immer weiter gespalten, bis er ausgetreten ist und mit einer eigenen Liste reüssiert hat.
Man muss ja eines dazu sagen, Quereinsteiger mögen ja bei der Parteispitze beliebt sein, sonst würden sie auch nicht nominiert werden. Bei der Parteibasis, aber vor allem bei den anderen Parlamentariern, bei der zweiten Reihe, sind sie natürlich alles andere als beliebt. Warum? Sie nehmen natürlich irgendwem ein Mandat weg. Und im schlechtesten Fall ist das jemand, der sich jetzt jahrelang engagiert hat, im EU-Parlament zum Beispiel, der eine gewisse oder die eine gewisse Expertise sich erarbeitet hat, auch geschätzt wird. Und natürlich muss die oder derjenige auf einmal ins zweite Glied zurücktreten und den Vortritt lassen einem Greenhorn, einer Anfängerin sozusagen. Und das macht natürlich nicht gerade gutes Blut in einer Partei. Und solche Quereinsteiger haben es dann in der Folge natürlich auch schwer, weil derjenige, der das Mandat nicht bekommen hat, der wird sich weiterhin ärgern. Viele in der Partei werden denken, naja, das ist ja eigentlich ungerecht. Und gerade bei den Grünen stellt sich die Frage, was du vorher angesprochen hast, bringt es denn wirklich? Eine These lautet ja, die Grünen Wählerinnen und Wähler sind ja eher besser gebildet, haben höhere Ansprüche und setzen sich vielleicht mit den Themen auch mehr auseinander, vor allem etwa mit dem Klimaschutz. Und für die zählt eher das Inhaltliche als der tatsächliche Spitzenkandidat, der ganz vorne steht. Das Gegenargument ist natürlich, Lena Schilling wurde genommen, um breiter eben zu wirken, um nicht nur anzusprechen, den typischen Grünwähler, die Grünwählerin, sondern um auch etwas mehr in die Mitte zu wirken und vielleicht unpolitischere Leute, jüngere Leute anzusprechen. Wahrscheinlich dieser Effekt ist jetzt einmal dahin.
Und die Grünen hätten wohl bei dieser EU-Wahl ohnehin verloren. Die letzte EU-Wahl fand unter anderen Vorzeichen für sie statt. Da waren sie davor aus dem Parlament geflogen und die EU-Wahl 2019 diente quasi als Einleitung ihrer Comeback-Tour. Werner Kogler war damals Spitzenkandidat und alle Menschen, die fanden, okay, ich habe mich über die Grünen immer wieder massiv geärgert, aber ins Parlament sollen sie doch, die haben damals schon bei der EU-Wahl gewählt. Der zweite programmierte Verlierer bei dieser EU-Wahl ist diesmal die ÖVP und die hat ein besonderes Modell Quereinsteiger. Der diesjährige Spitzenkandidat Reinhard Lobatka ist zwar kein Greenhorn, er ist ein Politprofi, aber neu im EU-Parlament. Also all das, was der Gernot erzählt hat, trifft auf ihn zu. Manche, die sehr verdiente Europaparlamentarier sind, wie Lukas Mandl, müssen jetzt um ihr Mandat rennen und um Vorzugsstimmen rennen. Und dieses Modell hat sie schon einmal gemacht, als sie dem verdienten Europaabgeordneten Ottmar Karas den Ernst Strasser, den ehemaligen Innenminister Niederösterreicher, vorgesetzt hat. Der war auch Neuling im EU-Parlament und danach gab es etliche Kalamitäten.
Die ÖVP war vielleicht überhaupt die erste Partei, die zu diesem Modell der Quereinsteiger gefunden hat. Wir erinnern uns an die allererste EU-Wahl, kurz nach unserem Beitritt. Da hat die Volkspartei gleich zwei Quereinsteiger nominiert, nämlich zum einen den Kaiserenkel Karl Habsburg und die damals sehr prominente ZIP-Moderatorin Ursula Stenzel. Die ÖVP hat die Wahl damals gewonnen, muss man sagen, und Karl Habsburg ist bald wieder in der Versenkung verschwunden. Der wurde auffällig durch ein paar Probleme, zum Beispiel beim Zoll. Der hat sich nicht wirklich bewährt im EU-Parlament. Ursula Stenzel, muss man sagen, die ist relativ rasch gereift. Warum? Sie hatte natürlich als innenpolitische Journalistin auch eine gewisse Erfahrung, was Politik bedeutet, welche Mechanismen da wirken. Das unterschätzen ja sehr viele Quereinsteiger. Allerdings, in the long run, hat sich Ursula Stenzel auch ein bisschen als trojanisches Pferd herausgestellt, denn sie hat dann die Volkspartei verlassen, ist zur FPÖ, da muss man sagen, aber sie war wieder erfolgreich, weil immerhin hat sie es geschafft, Bezirksvorsteherin in der inneren Stadt in Wien zu werden. Und dann nahm sie allerdings, hat sich immer eher verschrullt, kann man sagen. Aber sie war am Anfang sicherlich eine erfolgreiche Quereinsteigerin.
Eine andere Quereinsteigerin verlässt heuer das EU-Parlament, Sarah Wiener, eingangs angesprochen. Wie steht es denn um die Halbwertszeit von Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger im EU-Parlament?
Viele folgen dem Beispiel Sarah Wiener und geben auf. Sarah Wiener hat sinngemäß gesagt, sie hatte noch nie so wenig Aufmerksamkeit wie als EU-Abgeordnete. Das haben schon andere vor ihr erlebt. Seien es jetzt Schauspielerinnen wie Mercedes Echerer, seien es jetzt Fernsehansager wie Eugen Freund, der für die SPÖ kandidiert hat, der vor dem Wahlkampf noch gesagt hat, man hätte mit ihm Busse plakatieren können. Für so prominent hielt er sich. Also viele kommen dann drauf, dass man dann doch einer von über 700 Abgeordneten ist und etwas in der Versenkung verschwindet. Und dazu kommt, die EU ist ein bisschen ein merkwürdiges Gebilde, weil die normalen Regeln mit der Trennung zwischen Exekutive und Legislative dort nicht so richtig gelten. Das heißt, es gibt die EU-Kommission, dann gibt es die verschiedenen Räte, der Staats- und Regierungschefs, die Ministerräte und dann noch das EU-Parlament. Und da kann man schon leicht einmal untergehen. Sarah Wiener hat geschildert, wie schwer es ihr gefallen ist, als jemand, die nicht gut vernetzt ist, die auch die Mechanismen nicht gekannt hat. Sie hat gekämpft für die Pestizidverordnung, die gescheitert ist. Sie verlässt jetzt reichlich ernüchtert die Politik und so ist es vor ihr vielen gegangen. Gerade im EU-Parlament gilt die Regel, man braucht Einarbeitungszeit, man braucht Stärke, man braucht Kontakte in den Fraktionen und da kommen dann viele drauf, ups, das ist doch um viele schwerer, als ich mir das vorgestellt habe.
Gerade Journalisten, es kommen ja immer wieder Journalisten auch als Quereinsteiger in die Politik. Eva hat euren Freund erwähnt. Gerade Journalisten machen sich oft falsche Vorstellungen über die politische Arbeit. Wir als Journalisten und Journalistinnen, wir arbeiten eher oberflächlich. Wir versuchen uns jedes Thema reinzutigern, aber natürlich haben wir nie das Spezialwissen aus den ein, zwei Fällen. Und wenn dann so ein Journalist, auch in der, das gilt auch für den Nationalrat, in die Politik wechselt, dann ist auf einmal ziemlich verdattert, wie komplex diese Themen sind, wie sehr man sich reinarbeiten muss, wie viel Zeit dafür aufgeht und wie viel Arbeit auch eigentlich der parlamentarische Alltag vorsieht. Es sind ja nicht nur die Sitzungen im EU-Parlament in Straßburg und in Brüssel, sondern die Ausschussarbeiten, wirklich viel Arbeit ansteht. Das Absurde ist ja, oder das Lustige ist ja, dass die stabilste Partei, was die Spitzenkandidaten und die Politik betrifft, ist ja die FPÖ, weil Harald Wilimski jetzt schon wirklich ein Dauerabo hat auf ein Mandat im EU-Parlament, im Gegensatz zur ÖVP. Aktuell sitzt von der Volkspartei ein weiterer früherer ORF-Star, nämlich Wolfram Pircher, im EU-Parlament. Also die Volkspartei hat immer wieder geschaut, dass sie Stars aus Funk und Fernsehen für ihre Fraktion gewinnt. Was man hört, wäre das auch heuer der Plan gewesen. Aber sie haben überall, wo sie angefragt haben, da wird der Name Vera Russwurm zum Beispiel genannt, haben sie sich einen Korb geholt. Und darum musste dann das Schlachtross Reinhold Lobatka ziehen. Lustigerweise hat noch Karl Nehammer, der Parteichef und Bundeskanzler, zu ihm gesagt, danke, dass du dir das antust. Aber er ist zumindest ein Profi, wie es Eva auseinandergesetzt hat. Und er hat sich gewisse Meriten in der Außenpolitik in den letzten Jahren erarbeitet.
Gemein gesagt ging es in der ÖVP auch darum, wer sich die Wahlniederlage abholt. Und da ist natürlich jemand eher am Ende seiner politischen Karriere, kann so etwas leichter verdauen als jemand, der die erst eher am Anfang steht.
Wir haben jetzt schon über sehr viele Namen gesprochen, die als Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger nach Brüssel gegangen sind. Kann das Europaparlament auch Sprungbrett für solche sein?
War es eigentlich bisher noch nicht, weil, wie wir eben geschildert haben, das nicht die allererste Wahl ist. Ich darf darauf hinweisen, wie sehr die Grünen auch gerauft haben, dass sie überhaupt einen Spitzenkandidaten finden. Da wäre die Klimaministerin Leonore Gewessler, wäre ja eigentlich die Wunschkandidatin gewesen, hat abgesagt. Wir erinnern uns, wie sehr sich die Volkspartei schon beim letzten Mal schwer getan hat, weil da musste wirklich sehr viel Druck auf die damalige Listenzweite, nämlich Caroline Edtstadler, ausgeübt werden. Die wollte partout nicht eigentlich ins EU-Parlament. Dann, glaube ich, wurde ihr sogar signalisiert, nein, pass auf, geh mal ins EU-Parlament und dann kriegst du einen Ministerposten im Nachhinein. Insofern war das tatsächlich ein Sprungbrett, aber der war schon vorher. Das war also nicht wegen ihrer Leistung im EU-Parlament, sondern weil das vorher schon ein Deal war. Edtstadler hat sich auch heuer geweigert. Also zumindest die Politikerinnen und Politiker gehen nicht davon aus, dass das EU-Parlament ein unglaubliches Sprungbrett ist. Allerdings, diejenigen, die mal dort sind, die leisten wirklich ernsthafte Arbeit. Also Eva hat vorher erwähnt, den EU-Abgeordneten der Volkspartei Lukas Mandl. Das ist ein, jetzt kann man von seiner Politik halten, was man will, aber er setzt sich mit dem EU-Parlament sehr auseinander. wie überhaupt festzustellen ist, dass sich die EU-Parlamentarier dann immer etwas absentieren von ihren eigenen Parteien in Österreich daheim, obwohl ja möglich ist, und es wird auch immer stattfinden, dass die EU-Parlamentarier auch im österreichischen Nationalrat auftreten dürfen. Und da gibt es immer wieder Fragestunden und sie können dort auch Reden halten.
Ein anderes Beispiel, das betrifft jetzt nicht einen Quereinsteiger, aber jemand, der aus dem EU-Parlament in ein Ministeramt gewechselt ist, ist für die SPÖ Jörg Leichtfried. Der war im Europaparlament, kommt aus der Gewerkschaft, war im Europaparlament für die SPÖ und wurde dann unter der Regierung Christian Kern Minister, sitzt jetzt im Nationalrat. Umgekehrt ist es passiert bei Andreas Schieder, der Klubobmann im Nationalrat war, auch Kandidat für den Wiener Bürgermeisterposten und jetzt diesmal und auch schon das letzte Mal die Kandidatinnenriege der SPÖ anführt. Aber prinzipiell passiert dieser Wechsel zu selten. Das sind andere Staaten, da gibt es sehr viel mehr Wechsel, auch zwischen EU-Kommissarin und den nationalen Regierungen. Und ich finde, das zeigt schon ein bisschen, wie sehr Österreichs Parteien auch noch immer damit fremdeln. Drittes Beispiel, wo es einen Wechsel gegeben hat, ist natürlich Ulrike Lunacek, die für die Grünen erfolgreiche EU-Wahlkämpfe gemacht hat, dann in dem Nationalratswahlkampf 2017, der für die Grünen sehr unglücklich verlaufen ist, nämlich mit dem Rausgang aus dem Parlament, die dann als Parteichefin und Spitzenkandidatin bei der Nationalratswahl eingesprungen ist. Also es gibt diesen Hin und Her und diesen Austausch, aber meistens ist es so, einmal EU-Parlament, immer EU-Parlament. Es gibt seltener als in anderen Staaten in Österreich einen Weg retour.
Und ein EU-Parlamentarier wird auch sehr selten dann EU-Kommissar. Obwohl man sagen könnte, der hat die größte Expertise, aber natürlich hätte die ÖVP niemals Ottmar Karas nominiert als ihren EU-Kommissar, sondern es wird dann immer ein nationaler Politiker. Und sollte die ÖVP vorne bleiben oder sollte es sich noch ausgehen in der alten Regierung, dass die Volkspartei den EU-Kommissar stellt, dann wird das wieder jemand werden aus der jetzigen Ministerriege. Caroline Edtstadler, entweder Magnus Brunner, der Finanzminister wird auch genannt als möglicher EU-Kommissar, oder doch auch der Außenminister Schallenberg.
Jetzt haben wir sehr viel über Namen gesprochen, die als Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger nach Brüssel gegangen sind. Ist das ein österreichisches Phänomen oder machen das europaweit auch andere Parteien?
Das machen andere Parteien auch. Das sind alle möglichen Menschen dort gesessen, eben auch zum Beispiel Lilli Gruber, eine ehemalige Star-Moderatorin in Italien und so weiter. Also das ist sehr beliebt und folgt allen eigentlich einem ähnlichen Muster. Es ist nämlich der Versuch, die Wahlbeteiligung auch zu erhöhen und etwas mehr Glamour hineinzubringen. Es wird auch immer wieder diskutiert, wie kann man denn die EU-Wahl anders gestalten? Soll es so etwas geben wie europaweite Spitzenkandidatinnen? Da gibt es so eine Art Mix. Derzeit die großen Parteifamilien stellen zwar so etwas auf, aber nicht immer bekommt man dann das, was man gewählt hat. Wer sich zum Beispiel bei der letzten EU-Wahl für den EU-Spitzenkandidaten der europäischen Konservativen, Manfred Weber, entschieden hat, weil er oder sie sich gedacht hat, boah, das wäre ein toller EU-Kommissionspräsident, wurde enttäuscht. Er wurde es nämlich nicht. Die EVP wurde zwar bei der Wahl Erste, aber es wurde dann doch Ursula von der Leyen aus dem Hut gezogen. Und so hakt es da ein bisschen. Da gibt es natürlich das Sprachenproblem, dass in jedem Nationalstaat in einer der eigenen Sprache kampanisiert wird. Also ein bisschen eine schwierige Wahl und auch deshalb gibt es so oft QuereinsteigerInnen von außen.
Es müssen auch nicht immer Stars aus Funk und Fernsehen oder aus dem Showbiz sein. Es gab Wissenschaftler, die ins EU-Parlament gingen, Dissidenten in den früheren Ostblockstaaten, Historiker, Schriftsteller. Also dass da eigentlich, wenn da in etwas bunter wird, das EU-Parlament, wie Eva es auch gerade ausgeführt hat, das kann ja eigentlich dann auch nicht schaden, damit wir nicht nur negativ reden über Quereinsteiger, sondern alles, was eigentlich das Interesse am EU-Parlament steigert, muss natürlich auch als Fortschritt betrachtet werden. Viele scheitern halt und manche, es gibt da natürlich auch manche Spaßkandidaten, die dann nicht so reüssieren. Also vielleicht der Mix wäre es. Also wenn man sich wünschen könnte, 90% ernsthafte Kandidaten, 10% vielleicht Quereinsteiger. Wobei heißt nicht, dass diese 90% Berufspolitiker dann auch tatsächlich ernsthafte Arbeit leisten.
Weitere Hintergründe und Entwicklungen zur EU-Wahl und auch wie es den Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger bei dieser Wahl in etwas mehr als einer Woche gehen wird, lesen und hören Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, selbstverständlich auf Profil.at. Danke Eva, danke gerne für euer Kommen.
Gerne, Dankeschön. Bis zur nächste Woche.
Danke für die Einladung.
Uns hören Sie hier und auf allen anderen Podcast-Plattformen nächste Woche wieder.
Zur Frage der Nation. Der Profil Politik Podcast.
Danke fürs Zuhören. Danke für Ihre Zeit. Qualitätsjournalismus braucht Unterstützer. Abonnieren Sie uns. Unser Magazin, digital oder print. Unsere Newsletter. Hören Sie unsere Podcasts. Wir freuen uns übrigens auch über exklusive Infos. Auch das brauchen wir, um zu überleben.